Ja, Herr, möchte bitten, dass du unsere Herzen öffnest und uns durch diese Predigt führst, uns gemeinsam als Gemeinde, und dass du uns die Augen auftust und uns mehr zeigst von deinem Wesen her. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir, dass so um die Weihnachtszeit auf ganz unerklärliche Weise die Kleidung immer enger wird. Es macht allein dieser Duft der Kekse, ich weiß nicht, wo es sonst kommen soll, weil naschen tue ich ja nicht. Und auch heute wird es ums Essen gehen, wenn auch nicht ums Naschen und ums opulente Essen zu Weihnachten, aber es wird irgendwie ums Essen gehen und auch bei der nächsten Predigt. Das heißt, die nächsten zwei Predigten beschäftigen sich mit Essen, mit Ernährung, mit Speise. Und dazu schauen wir uns so einen Tag an, den die Jünger mit Jesus erleben. Ein aufregender Tag, ein ungewöhnlicher und doch mit Jesus ganz gewöhnlicher Tag, weil wenn man sich überlegt, was die bisher schon alles erlebt und getan haben mit Jesus, ist das nicht wenig. Sie haben zunächst einmal das Zeugnis gehört von einem der Lichtfiguren der Theologie und des Glaubens damals, nämlich von Johannes dem Täufer, der gesagt hat, das ist der Messias, das ist der, der kommen soll. Das haben sie einmal miterlebt, ganz Jerusalem ist zu diesem Johannes dem Täufer gepilgert und er hat gesagt, ich bin's nicht, der ist es. So, dann sind sie mit Jesus unterwegs, haben allerlei unglaubliche Taten erlebt, sei es jetzt bei der Hochzeit von Kanaan, wo plötzlich Wein in Hülle und Fülle da war, obwohl er schon ausgegangen ist. Menschen werden geheilt, er predigt zu Menschen, es kommt zu großen Bekehrungen. Er scheut auch nicht die Auseinandersetzung im theologischen Diskurs und diskutiert da mit den Leuten, die sagen, wir wissen, wie Gott ist und Jesus sagt eigentlich, was ist besser. Er scheut da nicht die Auseinandersetzung. Es gibt tiefgreifende theologische Diskussionen. Also es muss auf die Jünger eingeprasselt sein, unglaublich, was die alles erleben. Und auch der Tag, den wir uns heute anschauen, ist nicht ganz ohne. Wir steigen ein ins Johannesevangelium, ins Kapitel 6, 1 bis 21 ist der Bibeltext und da heißt es dann, danach fuhr Jesus über den See von Galiläa nach Tiberias. Also so beginnt einmal der Tag, sie fahren dorthin. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Das heißt, die wollten eigentlich einmal Klausur haben, so auf die Art, würde ich jetzt einmal sagen, oder ein bisschen sich zurückziehen von diesem ganzen Trubel und den ganzen Anforderungen, die da auf Jesus eingeprasselt sind. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob, sah er, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, und da sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese da essen können? Das sagte er aber, um ihn, nämlich Philippus, auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Und Philippus antwortete ihm, ja, für 200 Denare Brot, weil so viel werden es wohl gehabt haben, zur Eigenversorgung, reicht nicht aus für diese da, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von den Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer und es waren etwa 5000. Also 5000, ganz schöne Menge. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank, teilte sie den Jüngern aus und die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu den Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hat, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück. Er allein. Über diese Geschichte werden wir noch näher sprechen. Wie ist der Tag ausgeklungen? Die Jünger sind zurückgegangen zum See. Jesus ist nicht gekommen. Sie sind wieder zurückgefahren auf die Seite, wo sie hergekommen sind. Und während sie auf dem See waren, wo es sehr stürmisch war, ist Jesus über den See zu ihnen gekommen, was sie natürlich sehr erschreckt hat. Ist ja kein außergewöhnliches Ereignis, dass plötzlich jemand über den See auf das fahrende Boot zukommt. Und sogleich, als er ins Boot gestiegen ist, waren sie schon am anderen Ufer. Das ist also ein Tag mit Jesus. Wie schaut dein Tag mit Jesus aus? Vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber Tage mit Jesus können sehr aufregend sein. Und wir wollen jetzt etwas näher auf die Geschichte schauen, dieser Brotvermehrung oder wie die Leute hier gespeist worden sind. Und auch in der nächsten Predigt wird es noch darum gehen, weil da wird es noch in die Tiefe gegangen und da wird man dann noch einiges hören. Also dieser Teil bereitet eigentlich den nächsten in dem Kapitel vor, den wir dann bei einer anderen Predigt hören können. Nun, wenn ich mir das alles so durchdenke, ist es schon eine sehr überraschende Geschichte. Denn was bewegt 5000 Leute, Jesus da auf dem Berg nachzurennen? Das war ja nicht so, dass er in eine Stadt gekommen ist und es war ein leichtes, zu ihm zu kommen und ihn zu fragen und mit ihm zu sein und ihn zu hören, sondern die Leute haben ja einen äußerst beschwerlichen Weg auf sich genommen. Das heißt, die sind ihm ja wirklich in die Wildnis nachgerannt. Und wenn ich mir überlege, wenn ich eine Bergtour mache, gemeinsam mit der Margit, was ich da alles einpacke. Wir sagen gerne wandern und viel unterwegs, aber da ist auf jeden Fall mal Proviant mit, da ist Reservebekleidung oder wetterfeste Kleidung dabei, vielleicht Erste-Hilfe-Zeug und so weiter. Man geht nicht einfach so unvorbereitet irgendwo hin, wenn es nicht notwendig ist. Also da einfach loszumarschieren, ohne irgendwas zu essen und zu trinken zu haben und da irgendwo hinzurennen, außerhalb, wie man es in der Wildnispädagogik nennt, wo ich ja herkomme beruflich, außerhalb der Brotgrenze, quasi ohne, dass ich schnell auf Nahrung und Essen zurückgreifen kann, da muss ich schon irgendwie einen besonderen Anlass haben. Also ich würde das nicht einfach so machen. Da muss ich schon irgendwie ein großes Bedürfnis haben, das muss was Besonderes sein. Da gehe ich nicht einfach so los. Was hat also die Menschen dazu getrieben? Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie Unvernunft oder Abenteuerlust ist. Es gibt so Leute, die stehen mit dem Daumen draußen an der Straße und freuen sich über die Abenteuerlust und so weiter, aber ich glaube nicht, dass bei den Leuten die Langeweile war und die Abenteuerlust oder der Kick, den sie gesucht haben. Ich denke, dass es wirklich existenzielle und große Sorgen und Fragen waren, die sie dazu gebracht haben, diesem Jesus da auf dem Berg zu folgen. Und es ist auch nicht so, und das muss man auch sagen, dass Jesus gesagt hat, kommt mit mir da herauf. Er hat nicht gesagt, ich werde euch versorgen. Ganz im Gegenteil, er hat sie eigentlich zurückgezogen, um einmal ein bisschen Abstand zu haben, um vielleicht zu beten mit den Jüngern, um einfach auch zur Ruhe zu kommen, um auch Gemeinschaft zu haben mit Gott, mit seinem Vater. Also die Leute haben auch nicht erwarten können, dass Jesus jetzt einfach da irgendwas tut und sie versorgt und da großartig für sie Zeit hat. Das war vielleicht sogar offensichtlich, dass er darauf geht, um ein bisschen Ruhe zu haben. Aber die Leute hatten doch große innere Nöte, und was es genau ist, wissen wir nicht, aber sie haben schon Wunder gesehen, und sie haben gesehen, dieser Jesus, der hat viel drauf. Der heilt Kranke. Der legt sich an mit Leuten, die sagen, wir wissen es besser, wie es mit Gott ist. Und der gibt ihnen aber auch gute Antworten. Es ist nicht nur einer, der streitlustig ist und debattiert um des Streitens willen, sondern es ist jemand, der auch gute Antworten hat, der die Herzen bewegt, der die Menschen versteht. Wir wissen es nicht, vielleicht waren es Krankheiten, vielleicht waren es finanzielle oder materielle Sorgen, vielleicht waren es Misshandlungen psychischer oder körperlicher Art, die sie erfahren haben, vielleicht war es ein Verlust und sie haben getrauert, oder sie haben wirklich dringende Fragen und Perspektiven über die Zukunft gehabt zu ihrem Leben. Sie wollten vielleicht einen Ratschlag, was auch immer. Aber es war etwas, das die Leute wirklich bewegt hat, weil sonst geht keiner dorthin. Nur dazu völlig ohne Ausrüstung und eigentlich unvorbereitet quasi. Ja, und so steht da eine große Menschenmenge vor Jesus, innerlich bedrängt, vielleicht äußerlich auch bedrängt, innerlich auch vielleicht vor großen Fragen. Und alle erwarten sich Hilfe, alle erwarten sich eine Antwort, alle erwarten was Besonderes von diesem Jesus. Und wie gesagt, wir reden da nicht von einem Dutzend wagemutiger Kerle, die da extra ihm nachgegangen sind, das waren wirklich Massen. Wirklich Massen. Und Jesus sieht die Menschen und er wendet sich diesen Menschen zu. Und er denkt sich, was brauchen die jetzt? Ich meine, natürlich hat er sich gedenken können, warum sie zu ihm gekommen sind. Aber das Erste, was er macht, ist nicht, dass er seine Jünger losschickt und sagt, da sie sei, die Blinden rechts und die Traurigen links zum Jakobus und in der Mitte die Insolventen beim Philippus, und dann werden wir die so gruppenweise ansprechen. Das Erste, das er tut, ist, dass er die Leute, die völlig erschöpft sind, die ihm nachgefolgt ist, wieder kräftigt. Und ich habe es ja schon verraten, dass wir hin und wieder wandern und unterwegs sind. Ja, und an und ab stellen sich einem Hindernisse in den Weg beim Wandern, oder eine Strecke ist doch länger als gedacht oder schwieriger, oder man nimmt einmal einen falschen Weg, und es kommt nicht sehr oft vor, weil wir immer gut vorbereitet sind und weil wir gut überlegen, was wir tun. Aber es gab schon auch so Wanderungen im Laufe unserer Zeit, wo wir wirklich völlig fertig waren, weil wir 14 Stunden unterwegs waren mit kaum Pausen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man dann so echt ziemlich fertig ist und schon viel hinter sich hat an Höhenmetern und Strecke und die Füße dann weh, vielleicht hat der eine oder andere schon Blasen oder sonst irgendwas oder was auch immer. Also Erschöpfung ist schon eine Sache, die nicht so einfach ist. Und dann sind die da oben und müssen wieder heim. Und Jesus sagt, okay, das Erste, was wir mal machen, ist, dass die Leute da versorgt werden, dass die ordentlich versorgt werden. Das heißt, setzt euch einmal hin, lagert euch ins Gras, schnauft einmal durch und dann schauen wir, wie wir die Sache lösen. Und völlig unerwartet für die Leute, nicht für Jesus selbst, das ist ja auch angedeutet, auch für die Jünger unerwartet, aber nicht für Jesus, er kann sie speisen. Er kann alle, die da lagern, auf völlig unerklärliche Weise speisen. Und es ist so, dass daran erkennen die Leute, okay, das ist der Prophet. Der kann nicht nur Kranke heilen, der kann auch aus dem Nichts heraus Menschen speisen und sättigen und wieder zu Kräften kommen lassen. Und man wird es dann im nächsten Predigtabschnitt dann hören. Denen ist ganz klar, wir sind damals von Ägypten ausgezogen, da gab es dieses komische Manna, das einfach vom Himmel herabgefallen ist, das wir jeden Tag aufgesammelt haben. Es ist Brot vom Himmel. Gott ernährt seine Kinder. Gott kann das machen. Aber da möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das wird sehr intensiv noch besprochen werden. Was ist die eigentliche Nahrung, die wir brauchen? Aber es ist doch ganz spannend, die Leute haben ganz klar verstanden, das ist nicht irgendjemand. Das ist der, auf den wir warten. Und jetzt ist es ganz klar, es geht wie so ein Ruck durch die ganze Versammlung und die sagen, auf was soll man noch warten? Das ist er, auf den haben wir gewartet. Der soll uns herausholen aus dieser Fremdherrschaft der Römer. Der soll uns wieder zu einem kräftigen Jerusalem machen. Der wird uns zu einem Heil machen und der wird uns wieder zu Gott führen. Auf was soll man noch warten? Den schnappen wir jetzt und wir ziehen nach Jerusalem und das ist der König. Und er ist es, gar keine Frage. Und sie wollen Jesus schnappen und mit ihm da losziehen. Weil eines ist klar, das ist der erwartete Heiland für Israel. Endlich, was haben wir uns da geplagt die letzten Jahrzehnte und was haben wir alles durchgemacht und endlich wird Israel wieder heil. Jesus, komm, wir gängen. Wir haben es verstanden, wir ziehen los und das passt. Nun, überlegen wir uns das, wie das in unserer Zeit wäre, was uns so drängt. Wenn es jemand gibt, der sagt, ich hab's herausen. Morgen ist die Corona-Krise vorbei. Es ist ganz wurscht, ob du ein Impfbefürworter oder ein Impfskeptiker bist, ob du ein Verschwörungstheoretiker bist oder ein Systemtreuer. Wenn das wirklich funktioniert, sagst du, den wollen wir als Bundespräsidenten, als Bundeskanzler oder was auch immer. Den wollen wir. So ähnlich war es da. Jesus kommt und löst ein Problem, das größer ist als die Vorstellungskraft dieser Menschen. Und sie sagen, den wollen wir haben, das ist endlich einer, der nicht nur redet und verspricht, sondern das ist auch jemand, der etwas macht und der es gut macht. Aber was ist Jesus? Will er wirklich König sein? Wie ist das? Freut er sich über das Angebot? Ich würde mal sagen, auf die Frage, will er wirklich König sein? Ja und nein. Ja, weil er sich seiner Berufung durchaus bewusst ist. Das heißt, er wird eines Tages König sein und er wird durch die Herrlichkeit Gottes König sein. Und nein, er will es nicht bei jeder unpassenden Gelegenheit und zu jeder Unzeit und nur, weil sich die Menschen einbilden, er muss es jetzt werden. Er will mit dem Vater eins sein. Ihm ist es wichtig, dass er durch seinen Willen und durch seine Herrlichkeit und durch seinen Zuspruch König wird. Er will nicht König sein durch den Willen der Welt und er will nicht König sein, nur weil er Brot gemacht hat. Er will kein Brotkönig sein. Er will König sein in unserem Herzen, aber er will mehr als das sein. Nicht Brotkönig. Er versorgt uns gerne mit Brot. Aber er will nicht Brotkönig alleine sein. Er möchte die Menschen mit Gott versöhnen und er sagt, liebe Leute, das geht nicht über den Bauch. Auch wenn es gut ist, wenn ihr gut genährt und gesättigt seid. Und er kennt auch die Probleme und so sind wir doch alle. Bei dieser Wüstenwanderung war es nicht so, dass alle Menschen glücklich waren, weil sie täglich zu essen hatten. Die sagten, irgendwann war es ihnen zu viel und die sagten, jetzt dieses Manna, das reicht uns bis daher. Wir wollen endlich wieder Fleisch, jetzt sind wir da weg aus Ägypten. Da haben wir alles gehabt, was wir wollen haben. Wir waren super versorgt und jetzt, was ist jetzt los? Jetzt essen wir täglich dieses Manna, uns reicht's. Und genauso ist es mit uns Menschen. Jemand, der unser Brotkönig wird, der hat schnell alle unsere Probleme zu lösen. Und wenn es nicht funktioniert, dann wissen wir auch, wer schuld dran ist. Und Jesus sagt, okay, dieser König will ich nicht sein. Ich will nicht der König eurer täglichen Probleme sein, die ihr vielleicht auch selber lösen könnt, die einfach in dieser Welt sind, dadurch, dass die Welt eine Schieflage hat. Und das Angebot, ein König zu sein, hatte Jesus schon einmal. Es war eins seiner ersten Versuchungen. Nachdem er getauft wurde, hat er sich zurückgezogen, 40 Tage an einen einsamen Ort, um dort in sich zu gehen, um sich vorzubereiten für seinen Auftrag, um mit dem Vater zu sein. Und es gibt einen Widersacher, jemand, der gegen Gott arbeitet. Er hat ganz viele Namen. Und was tut er? Er greift vor allem die Beziehungen an. Und was tut dieser Widersacher? Er sagt zu Jesus, du brauchst dich nur einmal niederknien vor mir und die ganze Welt gehört dir. Das Angebot hatte er schon. Früher und in weit größerem Umfang. Jesus sagt, nein, es ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, mit dem Vater eins zu sein. Es geht nicht darum, einfach irgendwie König zu sein. Und wir wollen uns auch an diese Geschichte erinnern, die bei Hiob war. Da ist genau dieser Widersacher, geht zu Gott. Und Gott sagt dem, hast du Hiob gesehen? Der lebt, wie ich das will. Der ist ein super Typ. Der ist so gottestreu. Und der Widersacher sagt, na, kein Wunder. Schenkst dir mal alles. Alles, was er braucht, kriegt er. Du segnest ihn von hinten bis vorne. Soll er unglücklich sein? Aber wehe, das fällt einmal aus. Dann wirst du schon sehen, wie es mit eurer Beziehung steht. Mit der Beziehung zwischen Hiob und dir, lieber Gott. Und Gott sagt, okay, schauen wir uns das wirklich an. Schauen wir uns das an. Du darfst ja alles nehmen, außer sein Leben. Und wir kennen die Geschichte von Hiob. Eine Katastrophe, was da alles passiert. Und ja, er hadert mit Gott, aber er geht direkt zu Gott und letztendlich greift es den innersten Kern der Beziehung nicht an zu Gott. Und das möchte Jesus erreichen. Er möchte nicht, dass er König wird in unserem Herzen, weil wir gesegnet sind, wie es Hiob war. Sondern er möchte, dass wir ihn als König der Herzen haben und hereinlassen. Und natürlich ist es eine große Versuchung, weil, wie gesagt, der Widersacher greift auch diese Beziehungen an. Er sagt immer wieder, Gott meint es nicht gut mit dir, du kannst genauso gut sein wie Gott, im Prinzip brauchst du ihn nicht. Er greift nicht. Auch diese Dinge, wenn Äußerlichkeiten angegriffen werden, gehen letztendlich in die Richtung, dass unsere Beziehung zu Gott gestört wird und gestört ist. Jesus möchte alles tun in Übereinstimmung mit dem Vater. Er wird einmal König sein, er weiß das. Er ist auch jetzt gehorsam. Er dient den Menschen, aber nur in Übereinstimmung mit dem Vater. Ja, und dann gibt es noch einen interessanten Aspekt. Wie schaut es bei uns aus? Was ist Jesus für ein König in unserem Leben? Er darf auch Brotkönig sein. Er gibt gerne Brot. Es ist nicht so, dass es ihm Überwindung gekostet hat. Aber es soll mehr sein. Es soll wesentlich mehr sein. Und so würde ich einmal sagen, im übertragenen Sinn, sich zu Jesus aufzumachen, dorthin zu gehen, auch wenn es uns weit entfernt scheint, auch wenn es uns beschwerlich erscheint, zahlt sich allemal aus. Jesus ist da, Jesus versorgt uns zunächst einmal mit dem, was es ist, aber es soll nicht dabei bleiben. Wir sind aufgerufen, mehr daraus zu machen. Jesus ist ja gekommen, um mit mehr zu dienen als mit dem Brot. Er möchte uns mit Gott wieder versöhnen durch sein Kommen und durch sein Wirken und durch die Last, die er uns wegnimmt und auf seine Schultern legt und am Kreuz trägt. Ja, ich möchte euch einfach gerade auch in der Adventzeit auffordern, Jesus zu mehr zu machen als zu dem Brotkönig. Wirklich wieder mal drüber nachzudenken, was die Adventzeit ist. Ich meine, wir wissen es alle. Aber das wirklich im Herzen groß werden zu lassen. Warum ist Jesus gekommen? Warum? Es ist Gott, der sich zu uns auf den Weg gemacht hat. Es ist ein Gott, der unser Vertrauen zurückgewinnen will. Es ist ein Gott, der eine so starke Beziehung zwischen uns und ihm will, wie sie zwischen Hiob und ihm war. Er will, dass diese Beziehung und diese Beziehung, die wir zu Gott haben, nicht durch irgendwelchen Zuflüsterungen oder Anfeindungen oder Umstände einfach aufgegeben wird. Und das, was Gott tut, ist, dass er sich auf den Weg mitten in die Menschen hinein macht und sagt, okay, es ist mir nichts zu blöd, um das Vertrauen wieder zu gewinnen, um die Beziehung wieder herzustellen, um Rettung und Hoffnung für die Menschen zu sein. Alles, was möglich ist, versucht Gott. Und ich denke, dass gerade in der Adventzeit eine Möglichkeit ist, das gut zu begreifen. Und ja, so möchte ich uns allen wünschen, dass wir dieses große Ereignis, so wie wir alle großen Ereignisse im Kreis der Familie und Freunde feiern, auch dieses große Ereignis, dass Gott zu uns kommt, im Kreis der Familie und der Freunde feiern, aber dass wir es nicht nur zu einem Familienfest machen, so wie es oft propagiert wird. Und ich möchte uns auch alle ermutigen, dass mit viel Schmuck und Freude und gutem Essen und allem, was dazugehört, an Äußerlichkeiten zu feiern, so wie wir es bei allen großen Festen machen. Aber ich möchte euch auch bitten, dass es nicht allein zum Schmuck- und Lichterfest verkommt. Das ist nämlich nicht die Hauptsache. Und so möchte ich uns alle ermutigen, dass auch, wo es nur geht, in unser Herz wieder mehr und mehr hereinzulassen und auch im Gespräch, wenn es um Weihnachten und Advent geht, mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, Schulkollegen, was auch immer, diesen Aspekt auch anzusprechen. Wir wollen Jesus danken, dass er sich immer die Zeit nimmt und unsere Nöte hört, aber wir wollen auch darüber nachdenken und ja, das in unser Herz lassen, dass er nicht der Brotkönig allein bleibt. Und das wünsche ich uns ganz besonders in der Adventzeit, weil es auch eine besondere Zeit des Nachdenkens und des Feierns ist, aber auch weit darüber hinaus, tagtäglich eigentlich. Ich darf jetzt nur kurz beten, ja. Ja, gütiger Vater im Himmel, ich möchte dir danken, weil du dich immer bemüht hast um die Menschen. Und wir als Menschen dazu neigen, nicht besonders dankbar zu sein oder ja, auch leicht einmal dich zurückzuweisen, Herr. Ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn gesendet hast, mitten in diese Welt herein, um deine Herrlichkeit, aber auch deine Gnade, deine Liebe, ja, und deine Barmherzigkeit zu zeigen. Und um zu zeigen, wie ernst es dir ist, um die Beziehung, die du mit uns haben möchtest. Herr, wir wollen dieses Angebot dankbar annehmen und wir danken dir, dass du uns ja so konsequent nachgegangen bist und noch immer nachgehst, Herr. Amen.